Andersschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Andersschlau, der Podcast für dich. Hallo, liebe Birgit.
Hallo, lieber Kurt. Hallo, ja. Pia. Wir begrüßen
Hi.
Einen Gast bei uns. Heute ist Pia ja. Unser Gast.
Genau, herzlich willkommen.
Hallo, ihr zwei.
Ja, schön, dass du heute dabei bist in unserem Podcast-Special. Wir sprechen über hochbegabt, hochsensibel, weiblich, überangepasst. Genau, da ging was bei dir in Resonanz. Ich sehe dich nicken für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und du hast dich gemeldet, Pia.
Ja, genau. Ich habe mich gemeldet, weil ich auf Facebook die Aufforderung gesehen habe. Da wurde mir ein Link geschickt, tatsächlich über den Gesprächskreis in Dortmund. Und ich bin gerade dabei, zu versuchen, in mir ein kleines Netzwerk aufzubauen, weil ich momentan schauen muss, wie wir denn damit jetzt umgehen. Wir haben dieses Jahr festgestellt, also von Mai bis August, dass sowohl mein Sohn als auch mein Mann als auch ich hochbegabt sind.
Wow, ein Familienereignis, ja.
Genau, und auf dieser Grundlage muss ich jetzt überlegen, wie gehen wir damit um? Was kommt jetzt für uns? Was kommt für meinen Sohn und was kommt für mich? Und was für meinen Mann kommt, ja, da werde ich mich überraschen lassen.
Darf ich an der Stelle fragen, was war die Initialzündung, sozusagen diese Testdiagnostik vorzunehmen? Gerade auch vom en famille?
Ja, also es hat angefangen bei meinem Sohn. Der hat ein Blasenproblem. Der ist extrem inkontinent und ist seit längerer Zeit in einer heilpädagogischen Behandlung. Und die Heilpädagogin hat ihn natürlich kennengelernt in der Zeit und hat dann gesagt, fahrt mal zur NAPET-Audiologin. So, die PET-Audiologin hat gesagt, das Gehör ist ganz gut, die Konzentrationsfähigkeit ist enorm überdurchschnittlich, machen Sie lieber mal einen IQ-Test. Mhm. So. Das haben wir erst nicht gemacht und dann irgendwann wurde es irgendwie drängender, weil es hat sich nichts verändert. Und daraufhin haben wir das dann in der Praxis selbst getan, haben dort einen Wert von 127 rausgekriegt, und standen dann da und wussten nicht, was machen wir denn jetzt damit? Müssen wir damit was machen? So, und dann habe ich beim Institut für das begabte Kind angerufen in Bochum. Mhm. Ja, und die sagten, kommen Sie vorbei für ein Beratungsgespräch. Die hat sich die Testung angeguckt und hat gesagt, da ist aber einiges schiefgelaufen bei dem Test. Wir müssen den nochmal machen. Wenn Sie einverstanden sind, wenn Sie das Geld in die Hand nehmen wollen, natürlich, ne? So, und dann ja, haben wir das nochmal gemacht, dann hieß es hinterher doch eine 144.
An der Stelle, Pia, wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf, bitte ja, nicht falsch verstehen, aber ich finde das gerade großartig, dass sich der Zufall sozusagen, weißt du, in die Hände spielend, einfach nur mal herauszustellen, dass du dieses Thema, ne, du erzählst das gerade so schön frei. Und ich mag das einfach aufgreifen, weil ich das ja ganz oft erlebe, dass Testungen eben sozusagen suboptimal laufen mit diesem, ich sag mal, nicht Fisch, nicht Fleisch Ergebnis dabei rumkommen. Sprich, ja, 127, hurra, Sie sind nicht hochbegabt. Oft wird eben an der Stelle erst einmal schon für alle, die nicht noch einmal eine Testung machen, vergessen, dass das ja auch ein verdammt hoher IQ erstmal ist. Und ich aber eben erlebe, dass oftmals Kind und Eltern mit so einer Testung entlassen werden. Ja, so eine Hochbegabung ist es nicht. Und du denkst, na bravo, und was ist es dann? Wenn wir doch diese Auffälligkeiten haben, egal wie sie sich zeigen, aber man bleibt im Regen stehen und denkt, schön, eigentlich wollte ich gerade eine Antwort. Und plötzlich ist es das scheinbar nicht, aber was ist es dann?
Ja, genau.
Entschuldige, dass ich das jetzt sehr ausgeweitet habe, aber ich finde das klasse, dass sich das gerade so anbot. Ja. Jedenfalls kam dann ein sehr hoher IQ raus, so habe ich ja gerade verstanden, fast an der Grenze ja. nach oben. Ne?
Vielleicht, bevor du sofort fortsetzt, noch die Frage, logistische Frage, wie alt dein Sohn ist, dass die Hörer da das nochmal hören vielleicht.
Ja, der ist 7.
7, hm? Okay. Genau. Dass man so eine Einschätzung hat. Hm?
Ja, genau, und der war gerade 7, als das Thema wurde mit den Testungen. Ja, und daraufhin standen wir natürlich wieder vor der Frage, was passiert jetzt mit einer Höchstbegabung, wie die Testerin vermutet, die vermutet, dass er am Ende keinen Bock mehr hatte.
So. Ja.
Und daraufhin haben wir uns an diesen Gesprächskreis in Dortmund gewandt für Eltern hochbegabter Kinder. So, dort wurde mehrfach betont, Eltern sollten sich ebenfalls testen lassen, um den innerfamiliären Kontakt herzustellen, der ja da ist, aber unbekannt da ist. Ja, wir haben uns dann nach Essen gewandt an eine Psychologin, die uns daraufhin getestet hat. Und die eben bei mir auf eine 137 kam. Und die uns auch ein bisschen erklärt hat, warum soll sich eine Familie testen? Warum die Eltern? So. Das ist immer noch für mich sehr abstrakt. Ein bisschen konkreter wird's, weil wir jetzt zwei so kleine Pinguinfiguren zu Hause stehen haben. Sie beruft sich auf das Pinguinprinzip von Eckhard von Hirschhausen und sagt, was sollen denn die ganzen Erdmännchen in der Welt der Pinguine machen, wenn sie nicht sich zusammentun und gemeinsam sich gegenseitig wärmen und sich gegenseitig unterstützen. Also wärmen müssen sie nicht in der Wüste, wo die Erdmännchen leben, aber sie müssen eben irgendwie klarkommen und sich gegenseitig dabei helfen. Und in einer Familie ist das wohl auch besonders wichtig. Also wir sind eine Pinguinfamilie, haben wir festgestellt.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank.
Ja, wie schön. An der Stelle finde ich auch nochmal interessant, dein Mann war bereit, sofort mitzugehen? Oder hast du ein bisschen die Zuhörerinnen und Zuhörer, sie biegt sich gerade ein wenig.
Nach rechts oder links.
Ja, ich erlebe einfach ganz ehrlich, dass sich die Herrenwelt, lieber Cord, da bist du jetzt gerade für den, ne, also vor Ort ein wenig durch, doch schwerer tut, in der Regel ein wenig schwerer tut. Ich sag mal da an der Stelle, ne, die nötige Klarheit dann einzufordern.
Ja, also ich weiß nicht, ob er sich tatsächlich schwer getan hat. Ich hatte mehr denn das Gefühl, er sieht keinen Sinn darin. Das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, dass das sehr abstrakt ist. Warum soll man das machen? Und erst mit der Zeit entsteht das Gefühl, dass es irgendwie Sinn ergibt. Es ist immer noch rational nicht ganz fassbar, warum. Und er sagt, am Ende hat er es eigentlich für mich gemacht.
Ah.
weil ich gesagt habe, dass ich gern ein bisschen Ordnung in meinem Kopf hätte und ja, in meiner Familie. So.
Schön. Ist auch ein Liebesbeweis. Schön.
Ja, es ist ein etwas merkwürdiger, ungewöhnlicher Liebesbeweis, aber ich habe es auch als solchen wahrgenommen.
Ja, schön.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Also im Prinzip die klassische Variante, ihr seid gestartet mit diesem Thema übers Kind, ausgelöst, losgelöst, habt aber jetzt für euch als Familie klar, es gilt für euch alle drei. Ja, und jetzt kommt ja dieses Special, vor allen Dingen mit dem Fokus auf weiblich, überangepasst. Wie geht's dir dann?
Ja, ich habe gerade noch kurz mit meiner Mutter telefoniert, weil wir gestern über den Elternsprechtag gesprochen haben und festgestellt haben, dass Theo sich an vielen Stellen, also mein Sohn, sich an vielen Stellen anpasst. Und haben festgestellt, dass ich da irgendwie doch anders war. und dass ich noch heute anders bin. Wobei ich die Anpassung schon immer stärker stattfindet, aber auf einer kognitiven Ebene, auf der Ebene, dass ich zielführend denke. Als Kind habe ich mich viel zurückgezogen, um mich nicht anpassen zu müssen oder um eben den Konflikt nicht suchen zu müssen. Also es gab viele Konflikte, weil ich immer irgendwie merkwürdig war. Und als Jugendliche, ja, da habe ich das vielleicht manchmal sogar ein bisschen genossen.
Okay.
Dass ich irgendwie ein bisschen merkwürdig war. Ich war immer, also von 14 an immer komplett schwarz gekleidet auch, hatte schwarz geschminkte Augen, Nieten überall, Totenköpfe, Pentagramme umgedreht, alles Mögliche, so schwarz wie möglich. Und ich fand es toll, dass die Leute Angst vor mir hatten. So. Und es passte irgendwie so da rein. Ne? Also es kam tatsächlich ein Mädel aus meiner Klasse zu mir und hat mir gesagt, ich habe Angst vor dir. Ich meine, gehört auch eine Menge Mut dazu, das zu tun, finde
ja.
ich.
Ja, finde ich auch.
So
auf
im
jeden
Nachhinein.
Fall.
Aber ja. Ich fand es immer sehr anstrengend, so merkwürdig zu sein. Mhm. Aber ich mochte es auch immer irgendwie. So.
Mhm. Weil du mit den anderen Mädchen als solches, ich sage jetzt mal insbesondere mit denen so in der Norm, weil ich denke mal, dieses, ich sage jetzt einfach mal themenspezifische, also dieses überangepasst sein, was bedeutet das überhaupt, ne? Und ich nehme dich ja wahr, so sein wie die anderen möchte ich nicht. Das Merkwürdige war auch nicht so unbedingt meins, aber es war schon besser als das andere. Oder inwieweit hast du das für dich wahrgenommen?
Ja, also ich würde es so sehen. Also ich habe Anstrengung auf Dinge verwandt, die vielleicht umgekehrt zu dem stehen, was man in hochbegabten Büchern manchmal liest, glaube ich. Ich hab selten diese Anpassungsversuche gestartet. Als Kind und als Jugendliche habe ich das ganz wenig nur gemacht. Und ja, was auch damit zusammenhing, dass mir das andere nicht gefiel. Aber dass ich mir selbst gefiel, war eigentlich auch selten der Fall. Ich habe als ganz junger Mensch nie so den Weg gefunden, den ich wirklich mochte, so den ich wirklich gut fand. Weil es ja auch eigentlich keinen Spaß macht, allein zu sein.
Ja, das ist ja auch ein menschliches Bedürfnis, ne? Seine Peer Group zu finden und anzudocken. Würdest du sagen, dass dir das im, ja, ich sag jetzt mal, Kontakt mit Schule, Kindergarten so gar nicht gelungen ist? Oder bekommst du da zum Beispiel vielleicht auch über deine Mutter andere Rückmeldungen als so, wie du es selbst empfunden hast?
Dass mir was nicht gelungen ist.
In Kontakt zu gehen mit anderen. Also weißt du, ich erlebe ganz oft, dass, ich sag mal, Menschen mir sagen, es fiel mir total schwer, in Kontakt zu gehen. Meine Mutter oder meine Eltern melden mir aber zurück, dass in ganz jungen Jahren das durchaus, also für die Eltern, also aus deren Augen, ne, logisch, aus deren Blickwinkel, sich ganz anders dargestellt hat und für die Person selbst aber gar nicht schlüssig war, wieso es, weißt du, zu diesem Auseinanderdriften von Wahrnehmung gekommen ist. Darum die Frage.
Ja, also es gab immer Kontakte. Es gab nur sehr wenige intensive Kontakte und die außerhalb der Schule. Also es gab immer Menschen, mit denen ich so Zeit verbracht habe. Aber das wäre nie was gewesen, was jetzt so tief reingegangen wäre. Weder kognitiv noch emotional.
Okay.
Jetzt gehe ich ja mal davon aus, dass du dich für dich selbst ja als normal empfunden hast. Also einfach so, wie du denkst, fühlst, bist. Ich weiß von dir, dass du ja eine ausgezeichnete Schülerin warst und auch Studierende. War das für dich Gedanken wert, darüber nachzudenken, oder war es dir einfach möglich? Also ich meine das jetzt wirklich nur beschreibend, ne? Also es gibt einfach Menschen, für die ist das völlig normal, hochleistend zu sein. Und das wäre jetzt sozusagen die Frage, weil es, also völlig wertfrei, sondern einfach, weil es ist halt möglich und es ist so und dann ist das so. Also rein kognitiv. Wie würdest du das sagen? Wie hast du das empfunden?
Ja, ich würde das von der anderen Richtung aus angehen. Es war hochgradig unnormal, mal nicht hochleistend zu sein. Also sobald es leicht abwich, hatte ich das Gefühl, alles bricht zusammen. Mein ganzes Gerüst bricht vollkommen zusammen. Mhm. Ich kann mich an ein Gespräch mit einem Professor in der Uni erinnern. Da habe ich glaube, worüber habe ich geschrieben? Ich glaube, über Dracula habe ich geschrieben. Mhm. Ich meine, passt ja wunderbar ins Bild, ne? Die schwarze Literatur, die ich übrigens immer noch pflege, auch wenn mein Pulli jetzt hellblau ist. habe ich in englischer Sprache geschrieben. Und die englische Sprache war was, der ich nie richtig nahe kommen konnte. Und er hat eben gesagt, ich hätte ja das Wort für Wort quasi aus dem Deutschen übersetzt und das sei gar kein Englisch, was ich da verzapfe, sondern übersetztes Deutsch. Würde ich jetzt im Nachhinein auch nicht abstreiten, weil diese romanischen Strukturen irgendwie tief drin sind. Es fällt mir viel, viel leichter, Französisch und Spanisch zu lernen als Englisch. Und da war ich richtig fertig. Da konnte ich kaum schlafen, da war ich wirklich völlig am Ende. Das war nur ein Beispiel, ne? Also Fehler sind noch heute völlig tabu. Ich darf keine Fehler machen.
Ei, ein richtiger Glaubenssatz, ne? Ich darf keine Fehler machen. Mhm. Und zwar geht es ja da nur um dich, ne? Also das ist etwas... Trotzdem.
Ja, andere dürfen natürlich Fehler machen. Das ist ja menschlich. Aber bin ich menschlich?
Ah, wow. Okay.
Ich bin irgendwie, also es ist ja häufig was ich sage und was ich auch in der Literatur wiedergefunden habe, dass ich mich häufig so als Alien irgendwie fühle.
Hast du jetzt auch noch bescheinigt bekommen dieses Jahr, ne? So gefühlt.
Ja, Pinguin oder Alien, das ist ja was Ähnliches, ne?
Ja, wer weiß, vielleicht kommen die auch von woanders her. Wer weiß. nee, aber klar. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm, genau.
Und ich gehe mal davon aus, dass, du hast es ja gerade schon gesagt, das war immer so, ne? Also das heißt, Hochleistung war der Normalzustand. Mhm, genau. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, wenn du dann mal nicht performt hast oder nicht so performt hast, wie du dir das vorstellst? Oder haben die das gar nicht gemerkt? Hast du das mit dir selbst ausgemacht?
Naja, als Kind, klar, hat man das bemerkt, weil meine Mutter ihre Unterschrift setzen musste unter alles. Und es kam zum Beispiel vor, dass ich nicht gelernt habe und ein Latein-Vokabeltest kann man nicht bestehen, ohne zu lernen. Da kann man nicht mit Denken rangehen. Es führt nicht zum Ergebnis, weil es ist eine Frage des Auswendiglernens. Und da hatte ich gelegentlich auch eine 6.
Da reiche ich mich ein. Kenne ich. Zu gut. Ich bin von 1 immer langsam, so mehr Vokabeln greifen mussten. 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich es gewählt.
Genau, und es war aber immer völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Was aber immer ein Thema war, waren diese leichten Abweichungen. Diese ganz minimalen. Also mein Mathelehrer hat mal unter einer Klausur geschrieben, noch sehr gut plus.
Nein, noch sehr gut, bloß ja, guck mal.
Genau, und das tat mir eigentlich ein bisschen mehr weh noch als die 6. Ne? Und mein Vater neigte dazu, sich über ein 1 minus lustig zu machen. So.
Okay. Ja, klar.
Zu sagen, ja, da wäre aber mehr drin gewesen. Haha, so. Und ich wusste nie genau, wie ernst meinte er es.
Ja, natürlich. Das heißt, an der Stelle, ne, die Ironie da, ne, den Wortwitz völlig zu hinterfragen, ist er nicht doch der Meinung, da hätten 2 Punkte mehr noch zu gefehlt, ne?
Genau.
Deswegen, ne, zwischen 13 und 15 liegen 2 Punkte. Genau. Ja, das ist richtig. Also der Zweifel, könnte man sagen, der reiste immer mit, ne?
Ja, der ist immer da. Der ist immer, immer, immer da. Bei der kleinsten täglichen Aufgabe ist der da.
Oh, why?
Und wenn dann mal eine kleine Aufgabe in die Hose geht, dann knacke ich da bis mindestens zum nächsten Tag dran. Rechtschreibfehler zum Beispiel. Okay. Rechtschreibfehler sind komplett tabu bei mir. Die gehen gar nicht.
Ja gut, das ist ja vielleicht auch ein Stück weit dem Studium geschuldet. Ne? Ich meine, das kommt ja vielleicht, ne? Dass du da besonders so einen Anspruch auch hast, ne? An dich, oder?
Das schon immer mitgebracht. Schon immer?
Ja, in Bezug jetzt auf Worte. So. Weißt du, so, weil du ja auch literaturaffin bist und ja im Prinzip ja auch, ne, mit Worten arbeitest.
Ja, genau. Also wenn bei Worten was schief geht, ist das das Schlimmste. Das ist richtig, genau.
Dann würde ich jetzt unterstellen, dass du eher Originalliteratur liest. Weil bei Übersetzung kriegst du wahrscheinlich öfter die Krise.
Ich muss da auf das eine Nein, auf das andere Ja antworten. Also ich habe mal Der Fremde von Camus auf Deutsch gelesen. Und ja, ich habe Pickel gekriegt. Was aber nicht bedeutet hätte, dass ich das auf Französisch gelesen hätte, weil das französische Original sich mir nicht ausreichend erschließt, da ich nur ganz wenig Französisch gelernt habe in meiner Schulzeit. Mhm. Also ich lese tatsächlich vorrangig Übersetzungen, wenn ich das tue, merke aber, wenn da Übersetzungsschwierigkeiten sind. Also bei Der Fremde ist das so, dass der komplett im Perfekt übersetzt wurde, weil die Erzählsprache im Französischen das Perfekt ist. Und das klingt im Deutschen natürlich völlig absurd.
Ja, aber guck mal, an der Stelle muss ich ja gleich wieder zack reingehen und sagen, was für eine tolle Begabung, dass du ja anscheinend intuitiv spürst, ne? Das hört sich nicht rund an. Im Deutschen. Ne? Also ohne. Ne, du hast ja gerade die Erklärung geliefert, ne? Im Französischen ist das so, okay. Das ist ja, denke ich, heute Wissen, ne? Dass du das weißt.
Ja, genau.
Genau, aber du hast eben wahrscheinlich ja intuitiv gespürt. Hä? Was klingt das? Oder hört, ne? Mag jetzt nicht für dich die Worte wählen. Kenne aber solche Phänomene auch, um an der Stelle nur nochmal zu sagen, ja, das gehört eben auch zu hoher Begabung, dieses Gefühl zu haben. Ich weiß nicht, was hier nicht stimmt, aber hier ist was unrund. Genau.
Ja, und im Sprachbereich liegt ja der besondere Fokus, ne? Auch meiner Testung, der ist ja, ja, der bricht aus, sagen wir so, nach oben hin.
Genau. Ja, aber da würdest du ja auch vom Empfinden her mitgehen, ne? Da würdest du sofort sagen, genau, denn da ist es einfach auch, genau, da ist eben eine hohe Schmerzintensität, wenn da eben etwas auseinanderdriftet, weil eben der Anspruch an dich selbst so hoch ist, dass es gelingen soll. Ne?
Ja, das ist eine Arbeit ein großer Konflikt, weil ich bin ja Redakteurin und es geht auch sehr stark um Frequenz, um Quantität. Und da den Spagat zu schaffen zwischen der Qualität, an der es mir ja liegt, und der Quantität, die ja notwendig ist, um die Bedarfe zu decken, um meinen Job zu finanzieren, ist sehr, sehr schwierig tagtäglich. Und trotzdem kann ich die Leute begeistern, wenn ich mal eben schnell was hinrotze für meinen Film.
Ja, verstehe, was du meinst.
Also wenn es hier kurz vor Redaktionsschluss steht, irgendwie, ja, dreiviertel Stunde, wir brauchen da noch einen Text. Ja, zu wem kommt man? Ne? Zu mir, ja. Und ich hacke ja schnell was rein und ja, dann sagt man, oh, in einer Dreiviertelstunde?
Ja. Ja, aus deiner Sicht interpretiert, ne? Weil für andere ist das wahrscheinlich unglaublich, also wie so eine, ja, Begabung.
Ja.
Pia, bevor du das Ergebnis, wo, also ich meine, ne, du sagst ja selber, das ist erst alles diesen Sommer passiert.
Ja.
Ne? Von Sommer 2022.
Ja.
Wenn wir jetzt genau dieses Phänomen nehmen, was du gerade schilderst, also dass du etwas hinrotzt oder mal eben in einer kurzen Zeit auf einem sehr hohen Niveau erledigst und vor deiner Testung, wie bist
ja
du damit umgegangen? Du hast ja gerade deutlich gemacht, ist bei mir angekommen, dass du stets diesen Anspruch hast, schon eine hohe Leistung abzurufen von dir selbst. Das ist also Erwartungshaltung an die eigene Person. Denkst du da heute anders? Also ich meine, hat sich da dein Bewusstsein für die Qualität, für das, was dir für dich zur Verfügung steht, haben sich da Gedanken verändert oder wie erlebst du das?
Ja, minimal, minimal. Also manchmal denke ich, ja, also ich würde da jetzt noch tiefer reingehen. Ich würde dieses Bild noch genauer verfolgen. Ich würde dieses Bild noch abrunden. Aber jetzt gucke ich auf die Uhr. Jetzt habe ich noch wenige Minuten und ich weiß, niemand anders wird es merken. Das ist der Gedanke, der neu ist. Den kannte ich vorher nicht. Also ich bin davon ausgegangen, früher, also vor einigen Monaten noch, dass natürlich die Menschen das wahrnehmen, wenn das nicht rund ist. Dann denken die halt, ja, die hatte halt wenig Zeit. Und es ist so, dass die meisten Menschen, es gibt natürlich Menschen, die das bemerken, aber die meisten werden es wahrscheinlich nicht bemerken. Da haben wir natürlich auch eine dankbare Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist die ganz breite Masse so in Dortmund. Wir haben kein Nischenpublikum. Wenn Nische, dann ist es vielleicht eine demografische Nische. Also es sind eher ältere als jüngere Menschen. Aber eher breite Masse als intellektuelle Elite in Dortmund oder so.
Ja, jetzt hast du ja eben so zum Ausdruck gebracht, dass dich das ja auch schon in jungen Jahren so sehr geschockt hat. Auch insbesondere, ne, noch einmal dieses Beispiel, wenn es also, sagen wir mal, nicht die 15 Punkte wurden, sondern meinetwegen nur 12 oder nur 14. Aber du ja doch gesagt hast, dass dich das sehr mitgenommen hat, um das nochmal aufzugreifen, vor dem, was du ja jetzt weißt und wo du gerade selber gesagt hast, ich kann mich heute ein Stück weit entlasten oder es sein lassen, in der Qualität mit dem kleinen Minusschleifchen für
ja,
persönlich,
ja,
was es ja immer noch hat, ne? Wo du ja selber gerade sagtest, man könnte tiefer reingehen, aber vor dem Gedanken, es wird keiner, also keiner jetzt, ne, so habe ich es verstanden, die breite Masse wird es nicht merken. Bist du auch in anderen Situationen dir gegenüber jetzt toleranter geworden, wenn eben mal vielleicht die Zeit oder was auch immer, die Umstände nicht so gut passen?
Also Toleranz mir selbst gegenüber ist nach wie vor ein sehr schwieriges Thema in meinem Leben. Und mir fällt spontan da kein Beispiel ein auf deine Frage. Es fällt mir sehr schwer, da was zu identifizieren. Also das ist der einzige Punkt, der mir tatsächlich spontan einfallen würde.
Also da dich zu entlasten, das fällt dir immer noch schwer.
Ja, sehr. Also es war nicht so, dass dieses Ergebnis bei mir was umgebrochen hätte. Mhm. Nein, also ich habe von mehreren Leuten gehört, es war ein Schock oder es war eine Erleuchtung. Oder irgendwas dazwischen oder alles gleichzeitig. Bei mir war es ein schleichendes, allmähliches Verstehen ohne tatsächliche Konsequenzen für meinen Alltag. Es ist natürlich jetzt noch nicht so lange her. Und es gibt vereinzelt Konsequenzen in meinen Gefühlen und Träumen. Also ich habe neulich davon geträumt, ich wäre Teil einer Laientheatergruppe. Und es war das pure Glück. Also ich merke, ich brauche irgendwie mehr Kultur in meinem Leben. Und nehme das so wahr, habe das aber noch nicht in meinen Alltag eingebaut und weiß auch noch nicht, ob und wenn ja, wie ich das tun werde. Also ich habe ja mit, ja, quasi mit Geburt meines Sohnes die Literatur abgegeben. Ich schreibe nicht mehr und ich befasse mich auch nicht mehr intensiv mit Literatur. Und auch das Theater nur noch ganz am Rande. Ich schreibe gelegentlich Theaterkritiken. Und jetzt ist mir noch mal mehr klar geworden, dass ich Hunger habe.
Okay.
Gut.
Da ist noch was Ungestilltes in dir.
Ja, genau. Also das ist halt wie Hunger auch. Wenn man einmal am Tag was gegessen hat, hat man am nächsten Tag wieder Hunger.
Ja, so.
Und ich habe bis in mein Studium hinein meinen Hunger einigermaßen gestillt. Ja, aber jetzt ist er natürlich wieder da. Der muss ja wieder gestillt werden. Ich brauche ja wieder ein Butterbrot. Jeden Tag brauche ich ein Butterbrot.
Ja. Man muss sich versorgen.
Genau. Genau. Und ich hungere ein bisschen.
Ja, aber es ist gut, wenn du es erkennst. Ne? Das um das vielleicht auch nochmal so als Exkurs dazu sagen. Also ich bin ja jetzt ja Psychotherapeut, wenn Leute zu mir in die Praxis kommen, kann ich tatsächlich durch das Erkennen, das Verstehen von dem, was wir hier zum Beispiel auch ausführen, besser auch unterscheiden, also auch das Anbieten, ne, in dem Dialog, in so einem Erstgespräch, das zu unterscheiden, ob es jetzt hier eine Depression ist, aus Fragezeichen, was vielleicht dann bestimmte Mediziner sagen, dass eine Stoffwechselstörung sein könnte, ne? Oder halt vielleicht auch das zu lange weg von dem Leben eigener Bedürfnisse oder Sachen, die mit Selbstverwirklichung zu tun haben, ne? Die dann wirklich richtig Symptomwertigkeit auch erhalten. Ne? Also jetzt absichtlich mal als Exkurs von dir mal weg, aber wieder um das halt auslösend über das Thema Hunger, also im Sinne von, wie versorge ich mich?
Ja, intellektueller Hunger oder auch Hunger eben nach Intellektualität.
Ja, und Versorgung.
Genau, ja, genau, weil das einfach für die Person so ein tiefliegendes Bedürfnis ist. Einfach, weil es möglich ist, ne? Und weil es dazugehört. Und ich meine, nochmal aufgreifend, Theater, das ist ja etwas, das ist dir, glaube ich, wichtig. Ne?
Ja, sehr.
Das geht ja noch weit über die Literatur hinaus. Ja.
Nein, das würde ich nicht so sehen. Ich würde einfach sehen, dass ich den Fokus in meinen vorbereitenden Texten an dich anders gesetzt habe, weil das Theater in den letzten Jahren eine größere Rolle gespielt hat als die Literatur.
Okay.
Also schon gleichberechtigt, aber eben auf jeden Fall überhaupt in der Tiefe, sage ich jetzt einfach mal. Ist das etwas, was du in deinem jetzigen Leben einfach vermisst?
Ja, das würde ich so sehen und ich weiß aber trotzdem nicht, wo ich es unterbringen soll. Weil ich brauche auch die Versorgung mit Erholung.
Ja, und ich, gut, ein ganz wichtiger Punkt, ne? Der Tag hat trotzdem nicht mehr Stunden, ne?
Genau, das ist das Thema, genau. Und ich arbeite und ich habe das Kind, um das ich mich kümmere und um das ich mich natürlich jetzt immer intensiver kümmere. Der macht jetzt Spanischkurse, Naturwissenschaftskurse, lernt Blockflöte spielen, ist Fußballer. Und all das muss natürlich organisiert werden. Und ja, wo man dann bleibt, ist die Frage. Was ich gerade an deinem Einwand interessant fand, Cord, was ist denn der Unterschied? Oder kann das nicht auch zusammengehören?
Ja.
Das Vermissen und eine Depression.
Ja, wobei ich nehme immer ungern, zwar, also was heißt ungern, aber ich mache, wenn ich darauf aufmerksam mache, nehme ich meistens das Konzept, ne? Wenn ich dann, also wenn jemand sagt so, also wenn jetzt zum Beispiel Medizin sagt, ja, Depression entsteht durch Hirnstoffwechselstörung, und dann komme ich ja schnell in das Gefühl, ah, da kann ich nichts machen, ne? Weil ich, ne, ich kann jetzt schlecht zu meiner Gehirnzelle sagen, jetzt mach mal anders oder so, ne? Also jetzt mal, um es mal platt runterzubrechen. Aber wenn ich dann sage, ja, aber das ist, wenn vielleicht die Ursache eine andere ist. Also wenn es vielleicht darum geht, dass man sich wie eine Pflanze nicht angemessen um die Pflanze gekümmert hat und die geht ein. Ja? Und es gibt Pflanzen, denen kann ich zu viel Wasser geben, da gehen die ein. Es gibt Pflanzen, denen gebe ich zu wenig Wasser, dann gehen die ein. Und dann muss man auch gucken, wie ist es individuell. Und wenn ich das lerne, ich breche das jetzt absichtlich was runter,
Ja.
kann ich das zwar, ich kann natürlich das Symptom erleben, Depression nennen, aber wichtig ist, dass ich es richtig einordne in der Kausalität von Ursache-Wirkung. Wenn ich das für mich klar habe, gut, dann ist das wie mit dem Hunger. Dann halt, wenn ich Hunger habe, so wie kleine Kinder, die dann sagen, oh, ich habe Bauchschmerzen. Wenn man als Eltern nicht sensibel ist, wird man denken, boah, schnell zum Arzt. Und wenn dann der Arzt dann fragt, stellt der Arzt vielleicht fest, so, oh, vielleicht hat ihr Kind ja Hunger. Oder dem liegt was quer im Magen.
Ja.
Sonst was. Weißt du so? Ne, deswegen auf jeden Fall, wenn man das richtig einordnen kann, klar, kann man es auch gern die Symptome so bezeichnen. Ne, die Depression ist ja nur ein Begriff für ein gewisses Vorliegen von bestimmten Symptomen in einer gewissen Zeitqualität und Ausprägungsqualität. Und dann hat es halt diesen Titel.
Ja, okay, es ist nur ein Titel, meinst du?
Ja, es ist, Diagnose ist nichts anderes als eine Bezeichnung für das Vorliegen bestimmter Symptome in einer gewissen Zeit und ja, Intensität.
Ja, ich habe ja jetzt häufiger gehört, dass bei hochbegabten Menschen häufig Fehldiagnosen gestellt werden.
Genau.
Und ja, da frage ich mich halt, ist das denn dann ein Fehler oder ist das einfach ein Phänomen, was man in einen bestimmten Kontext stellen muss?
Ja, man muss tatsächlich die Sachen immer im Kontext sehen. Das meine ich mit der Kausalität. Ne, weil ich kann natürlich, wie ich gerade sagte, ne, wenn ich halt die depressive Phase habe, ist das schon richtig benannt. Das ist genauso wie, als wenn ich mir ein Bein breche und habe einen offenen Bruch. Ne, wenn dann die Ursache ist, dass ich unaufmerksam war, hilft mir das gerade, wenn ich das Bein gebrochen habe, auch nicht weiter. Dann brauche ich auch trotzdem eine Versorgung des Beins. Ne? Also so darauf will ich hinaus. Ne? Aber in der Einschätzung, wo kommt das her, womit hat das zu tun, geht es natürlich darum, dass ich einen anderen Umgang damit pflege, nachdem, und das ist dann vielleicht der Bereich, wo man Ärzte dann auch natürlich benötigt, erstmal der Bereich der Versorgung des Beins, wenn es gebrochen ist, passieren muss, hat Vorrang und dann auch der Umgang damit. Und danach geht es dann halt natürlich um das Verstehen von, wo kommt das her und wie ist es zustande gekommen.
Frage ist ja
Ja.
auch immer, worum es geht. Ne? Also ich sag mal, geht es darum, also jetzt noch einmal auf dich zurückzukommen, also auf deine
Ja.
Bedürftigkeit oder auf das, darauf einzugehen, was du gerade geschildert hast. Also dieses tiefe Bedürfnis nach, ja, ich sage etwas, was dich erfüllt, dich als Person, unabhängig von deiner Rolle als Partnerin, als Mutter, deines natürlich, ne, an dir dran befindlichen Kindes, für das du zuständig bist, ne? Also Stichwort Mutterrolle.
Ja.
Aber wir arbeiten ja gerne mit diesem Beispiel aus dem Flugzeug, ne? Wenn die Stewardess die Sicherheitsanweisungen gibt, bei abfallendem, ne?
Druck, genau, in
Druck
der
in der
Kabine.
Kabine, erst setzen Sie sich bitte zuerst die Maske selbst auf die Nase, bevor Sie in einem zweiten Schritt den mitreisenden Bedürftigen helfen, kleine Kinder oder ältere Personen. Und genau das ist eben der Punkt, ne? Es ist so banal. Aber aus tiefem Wissen heraus sage ich dir, es ist eben, wir sind unterschiedlich gestrickt, wir Menschen, wir. Und da mag ich einfach noch einmal in diesen Begriff der Überanpassung gehen. Wir orientieren uns ja gerne im Außen, indem wir uns vergleichen mit anderen Familien, mit anderen Müttern. Und ich mag jetzt sogar so weit gehen, das gilt ja auch im Vergleich mit anderen Familien, die hochbegabt sind oder eben
Ja,
ein
natürlich.
hochbegabtes Kind haben. Doch, ne? Also auch da ist ja der Vergleich. Das ist, glaube ich, wie würdest du das nennen? Was ganz Menschliches. Sofort zu gehen, wie machen
Orientieren.
die das? Wir orientieren uns, ne? Und versuchen uns irgendwie lang zu hangeln. Ich mag dir an der Stelle halt einfach nur anbieten, Aber auch das ist noch einmal ganz individuell verteilt und gestrickt. Und das hängt eben zum Teil, ja, von der jeweiligen Hochbegabung ab. Das ist das eine.
Ja.
Aber es hängt natürlich auch von der Persönlichkeit, also von den anderen Persönlichkeitsfaktoren einer Person ab, sprich Temperament oder aber Interessen. Die Interessenlage, die ist einfach manchmal eine andere oder aber, ich meine, du wirst mir recht geben, das ist ja auch immer nur wieder ein individueller Blick auf eine andere Familie, die einen eben irgendwie, ne, die einen begleitet für eine bestimmte Zeit und man guckt so, boah, was gelingt denen so leicht hin, was vielleicht bei uns insgesamt Dinge unrund sein lässt, zumindest einzelne, ne, nehmen dich wahr als einen sehr ernsthaften Menschen, der halt auch, ne, ganz klar sagt, klar bin ich doch für mein Kind zuständig, der soll ja gut versorgt sein, ne? Mhm. Und aber da bin ja auch ich mit meinen Bedürfnissen. Und ich mag dir einfach ganz spontan, das fällt mir jetzt im Podcast so ein, das Buch von Andrea Brackmann, Extrem begabt, empfehlen.
Aha, noch ein Buch. Ich habe am Sonntag flach gelegen mit einem Hexenschuss und habe eine Eingangslektüre komplett durchgearbeitet. Das war ganz normal hochbegabt.
Mhm. Auch von Frau Brackmann, ja.
Ja, genau. Fand ich auch wunderbar, weil da sehr viele unterschiedliche Stimmen zu Wort gekommen sind. Und es war fast literarisch. Stellenweise. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass das auch so unterschiedliche Menschen sind. Das ist ja auch das Spannende daran. Aber es führt bei mir auch dazu, dass ich mich auch unter Hochbegabten wie ein Alien fühle.
Deswegen lies dir extrem begabt durch. Da kriegst du vielleicht die eine oder andere Ahnung. So mag ich es an der Stelle. Einfach nur zurückmelden und entlaste dich da. Entlaste dich da. Also das ist, wenn das so ein tief empfundenes Bedürfnis ist, das darf eben sein, es gehört dazu und möchte gestillt werden. Ja, also, ne, also es ist ja so die Gefahr immer da, in die Bewertung zu gehen. Ja. Das erleben wir ganz oft, ne? Also dann wird das eben von der Person für sich selbst schon, ach ja, ne, ich müsste jetzt eigentlich, ne, an der Stelle ist eben differenziertes Denken, Fluch und Segen zugleich. Ne, es ist eine tolle Fähigkeit, aber wir gehen ja dann immer in so ein sehr ernsthaftes Zwiegespräch mit uns selbst. Ne, also von wegen, ne, der Tag hat eben nur 24 Stunden und wie kriege ich all das, was mich umtreibt, unter?
Was darf ich, ist auch so eine Frage, was darf ich vor dem Hintergrund der begrenzten Zeit?
Ja, mhm. Richtig.
Genau.
Ja, genau so ist das. Ja, gut. Ja, und dann, sorry, immer noch, und da wäre jetzt meine Frage an dich, sprechen wir ruhig mal, du hast ja schon gesagt, ne, du besuchst einen Gesprächskreis und hast ja auch inzwischen, denke ich, Kontakt zu anderen Familien, zumindest mit hochbegabten Kindern. Wie erlebst du da so die Damenwelt? Um noch einmal zu sagen, ne? Das, also, wie nimmst du so andere, mutmaßlich auch sehr kluge Frauen wahr in diesem Umfeld? Als diejenigen, die letztlich die Kompromisse machen?
Ja, als Draufgängertypen. Also als ja, aber diejenigen, die alles regeln. Die, obwohl, ja, wobei, das stimmt nur an den Stellen, an denen ich Paare erlebt habe. Ich habe dort ja auch vereinzelt Männer kennengelernt, die sich eben dann alleine um die Thematiken kümmern. Bei denen ist das dann natürlich anders. Ne? Und wenn ich Paare erlebt habe, dann sind das eher die Frauen, die sich kümmern. Ja. Aber es ist so, dass wir ja nur über die Kinder sprechen. Wir sprechen in diesem Gesprächskreis nur ganz, ganz am Rande über Hochbegabung Erwachsener. So, dass die Innenwelt der dort sitzenden Frauen überhaupt nicht zum Tragen kommt, sondern zum Tragen kommt, wie passt das Schulsystem zu einem höchstbegabten Kind?
Mhm. Genau, also rein thematisch, also dieses hängt rein im Thema, ne?
Genau.
Okay, aber da nimmst du eben schon wahr, dass die anderen Frauen eben, du sagst gerade so schön, die Regeln da vieles, also dass da eben schon die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes für die Frauen absolute Prio haben, sodass die sich da dann so stark machen, reinhängen.
Ja, genau. Und da frage ich mich immer, ob ich denn die Einzige bin, die dieses Problem hat, sich irgendwie zu schämen, damit rauszugehen.
Ja.
Also ich hatte gestern, wie gesagt, Elternsprechtag. Ich hatte riesige Angst, mit der Lehrerin darüber zu sprechen, weil ich mich in sie hineinversetzt habe. Weil ich überlegt habe, vor einem Jahr, wenn jemand auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, mein Kind ist hochbegabt, hätte ich gesagt, jo, okay. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Programm, wie wir das gestern auch schon gemacht haben.
Da sind wir wieder bei dem Butterbrot, ne? Was ja immer wieder ist es aufgegessen. Entschuldige.
Ja, genau.
Ja.
Also, und da ich mich da so hineinversetzt habe, hatte ich unheimlich Schwierigkeiten, mich darauf vorzubereiten, da reinzugehen in das Gespräch, um dann in dem Gespräch zu erfahren, sie wusste schon Bescheid, weil die Schulleitung sie bereits informiert hatte. Aber im Vorhinein hatte ich große Angst davor, dass sie das nicht als etwas wahrnimmt, was man in irgendeiner Weise ernst nehmen muss. Weil es gibt ja so viele Kinder, die überhaupt gar nicht klarkommen. Im besten Fall noch wegen einer Sprachbarriere. Oder auch wegen schwierigen Familienhintergründen, vielleicht sogar wegen Behinderungen, das ist in der Klasse auch der Fall. Ja, und da denke ich auch aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive, warum sollte man sich um die Kinder kümmern, die es können? So, das ist immer wieder der Gedanke, der kommt. Ne? Warum sollte ich mich überhaupt mit mir befassen, der es so gut geht, die so viel kann, so viel leisten kann, theoretisch, auch wenn sie das jetzt nur so sagt, weil ihr das so gesagt wurde. Warum nicht mit den Menschen, die Stütze brauchen, um überhaupt auf einem normalen Niveau leben zu können?
Ja.
Das habe ich eben der Lehrerin so in den Kopf gelegt.
Ja.
Was natürlich auch übergriffig ihr gegenüber ist, was ich zugebe.
Das, genau.
Aber selbst ein Ferrari braucht doch einen Ölwechsel, habe ich gerade gedacht. Also müssen auch alle Autos doch versorgt werden, oder?
Ja, das stimmt. Die Pflege ist aber weniger intensiv, als wenn du so einen Youngtimer hast, der überall anfängt zu rosten und wo du die Löcher flicken musst und der Motor fällt dauernd aus.
Ja gut, aber kann Ferrari, glaube ich, auch mit der Zeit, oder? Wenn er alt ist? Keine Ahnung.
Ich kenne mich mit Ferraris jetzt auch nicht so intensiv aus.
Ich auch nicht.
Ich glaube, die werden deutlich weniger oft zugelassen. So viel können wir festhalten.
Okay.
Das glaube ich schon. Ja, ich glaube schon, dass es andere Autos gibt, die fahren in größere Stückzahlen auf den Straßen kaum. So ist das einfach. Ja, das sind halt Spezialmechaniker, die vielleicht für diesen Ölwechsel zum Einsatz
kommen. Ah, siehst du, ist ja wie bei den Menschen da wieder.
Ja, aber ich verstehe den Ansatz von Pia und ich finde an der Stelle, das muss ich dir jetzt auch nicht sagen, das wirst du wissen, hast du natürlich dich selbst, bist auf die Metaebene gegangen, hast von ganz oben aufs System geguckt und auf die Notwendigkeiten, wenn du vielleicht auf dein eigenes Leben schaust, wie viel dir zur Verfügung steht, aufgrund von dem, was du schon bereits geleistet hast, gemacht hast, getan hast und dich ja auch in der Verantwortung fühlst. Ne?
Total.
Ja, aber auch an der Stelle. Ne? Ich sage an der Stelle, ich finde, du machst das ganz großartig. Vielen Dank für deinen Besuch heute. Das ist total wertvoll, weil du diese Zerrissenheit, wenn ich das gerade in den Mund nehmen darf, so wunderbar erklärst, was es bedeutet, ein selbstbedürftiger Mensch zu sein, der sich aber natürlich in seiner Mutterrolle verpflichtet fühlt, da zu sein fürs Kind. Die Fähigkeit hat, sich in die Lehrerin so rein zu versetzen, wie muss sie denn denken, wenn sie da ja, ne, 30 Kinder sitzen hat und ich bin ja eigentlich jemand, der schon auch viel machen könnte, aber da ist ja auch, ne, die Pia, die selbst gern möchte.
Ja.
Wie kriege ich hier dieses Mobile aus all den ganzen Akteuren?
Ja, genau.
Ne? Ohne dass es zu sehr auf eine Seite extrem ausschlägt in die Reihe. Ne?
Frau Heddern können die sich auch gut zum Mobile
ja.
Verstricken. Verstricken.
Genau, nein, und das finde ich, ja, das ist ein Lehrstück, dieser Podcast jetzt hier gerade, in einfach, ja, Ding der Zerrissenheit, die einfach durch das hohe Denkvermögen der Person möglich ist.
Ja, die ist enorm, das stimmt. Die ist immer da und es ist immer ein Konflikt. Ja, was darf ich nicht, was ist gut für mich, was ist gut für die anderen, wie passt das zusammen, wo ist die Gewichtung?
Genau. Ja, wunderbar. Also wirklich. Sehr gelungen. Also Pia, vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns.
Ja,
also,
vielleicht noch die letzten Worte an also dass Pia sie bekommt. Würdest du irgendwas irgendwie unseren Hörern mitgeben, wenn die vielleicht so, ja, wenn die, also wenn du so von dir ausgehst und denkst, so Mensch, das würde ich denen gerne mitgeben?
Ja, lesen. Also Birgit, du hattest mir gerade ein Buch empfohlen. Vielleicht kann ich das direkt weiterempfehlen, in der Annahme, dass du dich ja auskennst. Lesen hilft mir momentan sehr gut. Lesen über Hochbegabung, lesen darüber, was andere über sich selbst denken, um sich selbst irgendwo einordnen zu können. Aber ich muss sagen, das Alien-Dasein verschwindet nicht. Es wird nur irgendwie erträglicher und einzuordnen.
Mhm. Genau, das Verstehen, ne? Von mir innerhalb des Systems, so könnte man sagen. Ne? Ja, okay. Ja, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Danke an euch.
Und deine Offenheit, das ist ganz großes Kino. Mhm. Vielen, vielen Dank.
Ja. Okay, und auch an die Hörer, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Ciao. Tschüss.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.